Ex-Audi, höre. Höre meine Stimme, höre mein Rufen. Das ist das ganz große Thema dieses Sonntags heute, der erste Sonntag nach Himmelfahrt. Und dieses Wort Ex-Audi stammt aus der lateinischen Übersetzung der Bibel, der Vulgata. Und er stammt aus einem Vers aus der Bibel, nämlich aus Psalm 27, Vers 7. Wir haben das vorhin gehört. Da heißt es, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Ex audi dominum vocem meam. Liebe Gemeinde, solch ein Ruf ist uns sicherlich nicht fremd. Dieses Gefühl der Jünger, nachdem Jesus gen Himmel auffuhr, als er sie stehen gelassen, allein gelassen, zurückgelassen hat. Man muss kein Hellseher sein, um zu begreifen, dass das kein Höhepunkt im Leben der Jünger war. Im Gegenteil, trotz der Begegnung mit dem auferstandenen Christus sind sich nicht alle sicher. Im Matthäusevangelium heißt es an der Stelle, als die Jünger auf dem Berg zusammenkommen, wo Jesus sie hingerufen hatte, dass sie vor ihm niederfielen, als sie den Auferstandenen sahen, und dann steht dort wortwörtlich, einige aber zweifelten. So schnell lässt sich eben auch nicht jeder überzeugen. Ich meine, wenn man sich mal das Gesamtpaket des Wirkens und Lehrens Jesu hier in dieser Welt anschaut, dann waren das circa 3 Jahre, die er gewirkt hat. 3 Jahre, 3 intensive Jahre für alle, die ihm gefolgt sind, die Glauben und Vertrauen zu ihm gefunden haben und die Wunder über Wunder miterlebt haben. Ich denke, nie hat es ihnen an etwas gemangelt. Sie werden immer das Gefühl gehabt haben, ja, Jesus ist der verheißene Messias. Aber jetzt das, die Verurteilung, die Verhaftung, die Kreuzigung und die Auferstehung. Ich denke, das war zu viel für ihre Nerven. Ich kann mich gut hineinversetzen in ihre Angst, auch in ihre Enttäuschung. Das waren ja überwältigende Ereignisse, die stattgefunden haben. Das muss man erstmal verarbeiten. Und ich denke, auch wir stehen immer wieder an solchen Wegkreuzungen in unserem Leben, wo wir zurückschauen und denken, der Weg mit Jesus war doch gut bis hierher. Warum sollte er mich ausgerechnet jetzt verlassen? Warum sollte er mich ausgerechnet in dieser schwierigen Situation, in der ich mich jetzt befinde, allein lassen? Diese Gedanken kennen wir doch, dass einem manchmal alles zu viel wird und zu schwer wird, wo es auch anstrengend wird, an Jesus dran zu bleiben, ihm Vertrauen zu schenken, wo die Last, die wir tragen, so schwer ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir darunter zerbrechen. Und dann ist der Punkt erreicht, wo wir nicht einmal mehr sagen können, Ex-Audi, höre mich. Kennen Sie solche Zeiten, wo Sie keine Worte mehr gefunden haben, um zu beten, um Gott zu sagen, was Sie fühlen, was Sie sich wünschen, was Sie brauchen? Ich kenne solche Zeiten. In meinem Beruf habe ich viel mit Worten zu tun. Ich höre viel zu und ich rede viel. Und mir tut es unendlich gut, auch schweigen zu dürfen. Und das auch im Gebet. Hier in unserer Gemeinde wird ja viel gebetet und das ist wirklich gut so. Das Gebet, das Reden mit Gott ist ja die Grundlage für eine innige und gute Beziehung, so wie auch die Kommunikation für jede zwischenmenschliche Beziehung gut und wichtig ist. Aber wenn die Beziehung einmal wirklich innig und vertraut ist, dann ist da eigentlich auch der Raum und das Vertrauen zum Schweigen. Es ist kein bedrohliches oder ängstliches oder bestrafendes Schweigen, das gibt es ja auch. Nein, es ist dann ein Schweigen aus Vertrautheit. Ehepaare oder beste Freunde, die sich gut verstehen, die werden das kennen. Da reicht ein Blick, eine Geste, eine Berührung und man weiß, was der andere meint oder fühlt oder einem sagen will. Und solch eine Nähe wünsche ich mir auch für uns Christen in dieser Gemeinde. Und ich wünsche es uns besonders da, wo wir zusammen beten. In Gebetskreisen, im Kirchenvorstand, in Hauskreisen, vor und nach Besprechungen, in Gottesdiensten. Und ich denke, gerade solche Zeiten der Stille, wie wir sie vorhin erlebt haben und ja auch jeden Sonntag erleben, sind ein guter Anfang. Sie sind wichtig. Und ich wünsche mir, dass auch diese Stille, die wir ja eigentlich auch einplanen, dass auch die aus einer Vertrautheit und aus einer Sehnsucht nach Gott heraus entsteht. Dass wir sie nicht als einen Baustein empfinden, den wir abhandeln müssen, sondern dass wir uns nach dieser Stille sehnen und dass wir uns in dieser Stille auch wirklich fallen lassen können, ohne uns unwohl zu fühlen. Ich glaube, dass eine vertrauensvolle Stille, ein vertrauensvolles Miteinanderschweigen ein Zeichen dafür ist, dass wir zusammenwachsen zu Christus hin. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Und es wäre schön, wenn nicht nur unser Schweigen, sondern auch unser Reden aus einer inneren Freiheit heraus geschehen, aus einer innigen und vertrauensvollen Beziehung zu Gott heraus. Weder das Reden noch das Schweigen soll zu einem Gesetz werden oder zu einem Machtinstrument. Denn beides, Reden und Schweigen, kann man zum Guten, aber eben auch zum Schlechten gebrauchen. Das Reden wird schlecht, da wo es Menschen verletzt, wo tiefere Nöte versteckt werden sollen. Wenn jemand immer nur redet, hat man manchmal das Gefühl, das, was er eigentlich sagen will, sagt er gar nicht. Wo schöne Worte eine Art Maske sind oder wo andere mit Worten mundtot gemacht werden. Im Buch des Predigers steht, wer viel redet, sagt manches Unnütze. Und im Buch der Sprüche steht, wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Aber genauso kann Reden auch dienlich sein. Rechte Worte zur rechten Zeit, so steht es auch im Buch der Sprüche, sind wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, also etwas sehr Wertvolles. Worte der Liebe und Wertschätzung, auch eine ehrliche und hilfreiche Kritik, ein Offenlegen der eigenen Gedanken und Gefühle, all das ist wohltuend und hilfreich. Aber auch das Schweigen kann aus zweierlei Gründen geschehen. Schweigen als Strafe in einem Konflikt, kennt vielleicht der eine oder andere von uns aus Ehekrisen oder aus zerbrochenen Freundschaften. Und Schweigen kann auch arrogant wirken. Und dann ist es eine Art der Ausgrenzung. Und das ist unheimlich verletzend und manipulierend für den, der ausgeschwiegen wird sozusagen. Und selbst ein Schweigen aus Angst ist nicht das, was Gott für uns vorsieht. Also wenn wir denken, was, wenn meine Worte wieder nicht passen, wenn ich wieder das Falsche sage. Ich denke, Gott möchte nicht, dass wir Angst haben, uns auszudrücken. Aber richtiges Reden und richtiges Schweigen will gelernt sein. Nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch in unserer Beziehung zu Gott. Hier in dieser Gemeinde werde ich manchmal mit den Wünschen einzelner Mitglieder konfrontiert, die mir sagen, wie schade, in meinem Hauskreis, da beten nicht alle laut, wenn wir am Ende eine Gebetsgemeinschaft bilden. Ich ermutige immer zum lauten Beten, aber die trauen sich einfach nicht. Und andere sagen dann, da stimmt doch was nicht mit deren Beziehung zu Gott. Vor Gott muss man doch keine Angst haben, laut zu beten oder dass man was Falsches sagt. Ja, vor Gott vielleicht nicht, aber manchmal hat man Angst vor den anderen, die scheinbar immer die richtigen Worte finden. Ich kann sowohl die Wünsche derer verstehen, die sich wünschen, dass alle teilnehmen am Gebet und laut beten. Aber ich kann auch die Ängste derer verstehen, die nicht laut beten wollen. Es ist gut, wenn wir in einer Gruppe von Menschen laut beten können. Es ist gut, wenn zwei oder drei sich einig werden in einer Sache, um die sie bitten, denn darauf liegt eine besondere Verheißung. Aber wir müssen auch verstehen, dass Gebet etwas sehr Intimes ist. Ich möchte auch nicht, dass bei jedem meiner Gespräche mit meinem Mann jemand zuhört. Das ist ja gerade das Schöne, das Privileg, dass es da jemanden gibt, dem ich Dinge sagen kann, die kein anderer weiß. Und das gilt ja besonders für die Beziehung zwischen uns und Gott. Das macht ja letzten Endes die Beziehung auch so wertvoll. Natürlich muss ein gemeinsames Gebet nicht immer so privat und so persönlich sein. Aber wenn ich vor meinem Gott stehe, bin ich immer ganz privat, bin ich selbst und kann mich nicht verstellen. Und darum möchte ich auch da schweigen dürfen. Nicht, weil ich Angst habe, etwas Falsches oder Lächerliches zu sagen. Ich denke, solch ein ängstliches Schweigen ist schon eine Mauer, die wir überwinden müssen. Aber ich meine ein Schweigen aus dieser inneren Freiheit heraus, aus einer Sehnsucht nach Gott heraus, die brauchen wir für unser Gebetsleben. Denn gerade in diesen Zeiten, wo wir schweigen, kann Gott auch zu uns sprechen und wir können seine Stimme hören. Viele denken, wir sind besonders geistlich, wenn wir viel wissen, zum Beispiel was in der Bibel steht, und wenn wir viel reden über Gott und Jesus. Aber ich glaube, der geistliche Mensch macht sich daran fest, dass er in allererster Linie Sehnsucht nach Gott hat, Gott nahe zu sein. Und darum darf es auch Zeiten geben, in denen wir nicht laut beten können. Zeiten, wie die Jünger sie damals erlebt haben. Zeiten, wo wir müde und ausgelaugt sind, wo unser Kopf und unser Herz voller Sorgen, Lasten und Termine sind und gleichzeitig unsere Hände leer, um irgendetwas geben zu können. Da können wir nichts sagen. Da können wir nur zu Gott kommen und schweigen. Wir dürfen uns öffnen und uns fallen lassen und auch von Gott tragen lassen. Und nicht nur einfach so, sondern es gibt etwas Besonderes, was uns dann trägt in diesem Schweigen. Und das ist seine Fürbitte für uns. Und das ist unser ganz großer Trost, wenn wir nicht mehr rufen können, ex audi, dominum, höre mich Herr, dass dann einer da ist, der uns vor Gott vertritt, der unser Fürsprecher und unser Beistand ist. Im Brief an die Römer bringt es Paulus so toll auf den Punkt, wenn er schreibt, und das ist der Predigttext für den heutigen Sonntag. Desgleichen hilft auch der Geist, der Heilige Geist, unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ganze Kapitel, es ist das 8. Kapitel im Römerbrief, dreht sich um diese Sehnsucht nach Gott, um diese Last der Vergänglichkeit des jetzigen Lebens, auch des Getrenntseins von Gott. Aber einen Trost gibt es. Diese Erstlingsgabe, so hat es Luther übersetzt, dieser Unterpfand, dieser Vorgeschmack auf das, was einmal sein wird. Und das ist sein Geist, sein Heiliger Geist, den er uns jetzt schon gibt, den er in uns hineingießt, den wir empfangen dürfen und den wir dann auch an andere weitergeben können. Wer letzten Samstag hier war zur Konfirmation, da ging es um die Gießkanne. Wie eine Gießkanne können wir uns Gott hinhalten und er gießt seinen Geist in uns und wir geben ihn weiter an andere. Umsonst empfangen und umsonst weitergegeben. Ich persönlich kenne nichts Schöneres, als mich im Gebet fallen lassen zu dürfen. Ich kenne nichts Besseres, als in den schwersten Momenten meines Lebens keine schönen Worte mehr finden zu müssen, sondern mich ganz und gar fallen lassen zu dürfen in die Arme und in die Fürbitte des Geistes Gottes in mir. Und letzten Endes ist es dieser Heilige Geist, der uns zu Jesus hinzieht, so wie Magneten sich gegenseitig anzieht. Wir haben den Eingangsspruch, den Wochenspruch vorhin gehört. Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, soll das kein Zeichen der Trennung sein, so wie wir es oft empfinden, weil wir Jesus nicht sehen können, sondern ich werde euch zu mir ziehen. Und er tut das durch seinen Heiligen Geist, den er in uns gibt. Diese Zusage hat Jesus einst auch Petrus gemacht. Er hat gesagt, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebeten, damit du den Glauben nicht verlierst. Was kann es Besseres geben, als dass Jesus, als dass der Heilige Geist uns vor Gott vertritt? Und vielleicht haben Sie in Ihrer Fürbitte auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn Sie für jemanden beten oder wenn jemand für Sie gebetet hat, dass auch dann der Heilige Geist unsere Worte lenken und leiten kann, dass wir schon durch das Gebet des anderen die Antwort hören oder Heilung und Trost spüren. Und ich glaube, das ist dann auch der Heilige Geist, der unsere Worte lenkt und leitet. Da spüren wir, jetzt bete nicht mehr ich, sondern jetzt betet der Heilige Geist durch mir und durch mich. Und er legt mir die richtigen Worte in den Mund. Und dann lesen wir auch das schöne hohepriesterliche Gebet von Jesu. Das ist ja eine einzige Fürbitte für die Jünger damals und für alle folgenden Generationen, die durch die Jünger an Jesus Glauben finden. Jesus hat gesagt, ich bitte aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Der Heilige Geist ist sozusagen das Verbindungsstück zwischen Jesus und uns, zwischen Gott und uns. Er ist die Brücke, er ist die Telefonverbindung. Er ist der Ring an unserer Hand, der uns zeigt, zu wem wir gehören. Und egal, was dich umtreibt, was dir Sorgen macht, was dich lähmt, was dich runterzieht, es gibt einen, der dich vertritt vor Gott. Es gibt einen, der deine Last versteht, wie sie kein anderer verstehen könnte, und der sie so vor Gott bringt, dass es genau so von Gott verstanden wird, wie es auch gemeint ist. Der die Last so vor Gott bringt, wie du es gerne tun würdest, aber eben nicht kannst. Es gibt einen, der in dir lebt und der deine Schwachheit kennt und versteht und der dein Unvermögen spürt und trägt. Und lass dich nicht abhalten von dem Gedanken, dass du seinen Geist vielleicht noch nicht hast. Vielleicht gibt es ja einige unter uns, die daran zweifeln, die sich nicht sicher sind. Ich kann nur sagen, flehe Gott an, dir seinen Heiligen Geist zu schenken. Lass dich nicht abhalten von irgendwelchen Ängsten oder Vorbehalten. Das, was Gott gibt, ist immer vollkommen und gut. Corinna hat letzten Samstag für die Konfis diesen Aufruf gebraucht, komm in mein Team. Gott sagt, komm in mein Team. Und das ist genau das, wenn wir das zu unserem Herzensgebet machen. Ja, ich will in dein Team. Erfülle mich mit deinem Geist. Ich möchte hingezogen werden zu dir, wie wenn Magneten sich gegenseitig anziehen. Denn so heißt es weiter im Predigttext, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Sage nicht, damit sind andere gemeint. Mich kann er nicht meinen, ich bin nichts Besonderes, ich bin nicht auffällig, ich werde nicht gesehen, ich habe und ich kann nichts Besonderes. Sprich nicht so, denn das sind Maßstäbe, die Menschen anlegen. Gottes Maßstab ist ein Herz voller Sehnsucht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten, steht im Psalm 51. Gib dich nicht damit zufrieden, wenn andere sagen, sie hätten den Geist. Oder wenn du spürst, andere haben ihn, du aber nicht. Du darfst Gott darum bitten. Mach das zu deinem Herzensgebet. Erfülle mich mit deinem Geist. Denn Gott weiß und er versteht, was wir brauchen. Er hat auch die Sehnsucht, uns an sein Herz zu ziehen. Er weiß und er versteht, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Er erforscht unsere Herzen und er sättigt und stillt unsere Sehnsucht. An diese Verheißung dürfen wir glauben. Amen.